Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Es ist ein Tag, über den sich vielleicht manche freuen. Ich schaue jetzt zu meiner Linken und vielleicht andere es ein bisschen skeptischer sehen. Ich schaue zu meiner Rechten und damit darf ich Sie herzlich begrüßen zu unserer, ich weiß nicht, ob Duell ist nicht so ganz zutreffend bei den beiden, aber sagen wir mal Analyserunde zwischen einerseits Heidi Glück, einst Pressesprecherin von Wolfgang Schüssel, dem ÖVP-Bundeskanzler und ÖVP-Vorsitzenden, heute selbstständig.
Hallo.
Andererseits Josef Kallinger, Joe Kallinger, ehemaliger SPÖ-Bundesgeschäftsführer, heute auch selbstständig. Und ich habe es angesprochen, sehr unterschiedlich vielleicht die Sicht auf Karl-Heinz Grasser, das war damit gemeint, der heute seine Haft tatsächlich antreten musste. Heidi Glück, ich frage jetzt dich, weil du natürlich das damals auch erlebt hast als Pressesprecherin. Karl-Heinz Grasser war ja zunächst Finanzminister der Freiheitlichen, ist dann übergewechselt zur ÖVP 2002 und ist angetreten auf dem ÖVP-Ticket, hat der ÖVP auch damals sehr, sehr viele Stimmen gebracht, muss man ehrlich sagen, 2002. Jetzt ist er für etwas verurteilt worden, dass er 2004 als Finanzminister begangen haben soll. Wie verfolgst du diesen Haftantritt des ehemaligen Sunnyboys dieser Regierung?
Ich habe es heute jetzt eigentlich beim Herfahren ins Studio am Handy sozusagen als Push-Meldung gesehen, dass er seine Haft antreten muss. Es war klar, es hat diesen Entscheid des Gerichts gegeben, dass das Ende Mai, Anfang Juni stattfinden wird. Und jetzt wird er vermutlich bis September in der Haftanstalt verbringen müssen und dann, ich sage auch, hoffentlich eine Fußfessel kriegen. Und ich kann ihm nur wünschen, dass er diese 3 Monate halbwegs gut übersteht und dass dann irgendwann einmal auch für ihn wieder ein normales Leben stattfinden kann.
Mhm. Joe Kallinger, du hast ja damals aus der Opposition heraus beobachtet. Die SPÖ war damals im Unterschied zu Schwarz-Blau eben auf der anderen Seite. Wie siehst du heute diesen Haftantritt?
Ich gebe es zu, persönlich sehe ich das mit einer wirklich großen Genugtuung. Ich habe wirklich Sorge gehabt, dass der da wieder durchrutscht. Ja. Ich finde auch die Reduktion der ursprünglichen Strafe von 8 Jahren auf 4 Jahre nicht angemessen, weil den Hauptanteil daran, dass das so entsetzlich lang gedauert hat, hat ja er und seine Anwälte. Ja. Und ich finde, aus generalpräventiver Sicht ist es absolut notwendig, dass er jetzt auch einsitzt. Ich hoffe, das ist auch länger. Weil man darf nicht vergessen, da hat sich, das wissen wir ja aus den Aussagen von verschiedenen Leuten, Willi Berner, Peter Hochecker und so weiter, da hat sich eine Gruppe zusammengesetzt, systematisch, die gesagt hat, so, wie schneiden wir jetzt bei Privatisierungen mit? Das ist ein Verbrechen, Punkt. Und das gehört geahndet und das gehört auch so geahndet, dass Leute, die wieder in Versuchung kommen, durch ihre Funktionen, wenn sie das machen könnten, dass die sagen, lieber nicht, da gehe ich dann am Ende in Arrest.
Ist das ein Argument für dich, dass das diesen Präventionscharakter stärken sollte für andere Politiker?
Also ich gebe grundsätzlich zu, dass natürlich, wenn jemand ein Delikt begeht, dass es dafür auch Konsequenzen geben muss und dass man dafür auch bestraft werden muss. Ich hoffe nur, dass alles, was in Richtung Kriminalität und Korruption in der Politik passiert, dass das diese Wirkung letztlich auch tatsächlich auslöst. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass bei uns die Grenzen irgendwie so verschwimmen sind. Ja? Also wo fängt Korruption an? Was ist noch Freundschaftsdienst oder wie auch immer? Und da ist man in Österreich offenbar in den letzten Jahrzehnten sehr locker damit umgegangen. Aber ich denke auch, es muss einen Präventionscharakter haben, weil sonst diese extrem hohe Strafe, ich würde nicht sagen, dass sie ungerecht ist, weil ich es nicht beurteilen kann. Ja, also ich kann mir nur bis heute eigentlich nur schwer vorstellen, nämlich vom Prozess her und vom Ablauf her damals, wie man diese Informationen sozusagen bekommen hätte können, weil dieses Buwok-Verfahren...
Also du glaubst, er ist unschuldig?
Ich weiß es nicht. Ja, ich habe nur aus den oberflächlichen Mitlesen nicht hundertprozentig die Überzeugung bekommen, dass dieser Nachweis, dass er bekannt gegeben hätte, wie hoch sozusagen die Zahlungen sein müssen, dass es in irgendeiner Form tatsächlich bewiesen ist.
Ich habe da eine einfache Maxime im Leben, das ist in etwa so, was quackt wie eine Ente, watschelt wie eine Ente, aussieht wie eine Ente, was ist das? Das ist eine Ente. So. Und wenn man mir versucht einzureden, dass jemand mit 500.000 Euro im Bar wegen der Schwiegermutter, damit er der demonstrieren kann, wie gut er das anlegt, sozusagen mit diesem Bargeld über die Grenze marschieren muss und so weiter, dass die Konten so heißen wie die Partnerinnen, bla bla bla, und dass der mit dem dann nichts zu tun hat, ehrlich gestanden, das ist eine Ente. Aber ich glaube das nicht. Daher glaube ich sozusagen an das, was wir da in den Akten gelesen haben, dass sich da eben eine Partie zusammengesetzt hat, die mit Übernahme der Verantwortung im Ministerium darauf geschaut hat, wie können wir bei möglichst vielen Dingen, wo privatisiert wird, mitschneiden. Und das ist ja dann auch passiert. Und manches davon, da haben sie ihn erwischt. Bei manchen, glaube ich, war er auch dabei, aber da ist sozusagen der Nachweis nicht gelungen. Und andere waren dabei. Und deswegen ist es ja nicht er allein, der da sozusagen jetzt verurteilt wurde. Da ist ein System aufgeplatzt und zu Recht meiner Meinung nach verurteilt worden. Und was ich eigentlich gesagt finde, das ist richtig und deswegen gehört meiner Meinung nach in der Politik noch mehr an Transparenz eingeführt. Das ist der entscheidende Punkt. Wie viel haben die vorher in ihrem Einkommen, was haben die nachher und die Transparenz stärker. Weil das, was man da nach dem Strasser dann als Lobbyistenregister eingeführt hat, das ist ja ein Treppenwitz. Ja? Das beeinflusst das nicht. Diese Art von illegalen Lobbyismus, das ist ja, wenn ich jemand versuche sozusagen zu bestechen oder sozusagen ein illegales Geschäft machen. Und das kannst du nur mit voller Transparenz wegbringen. Und das gehörte meiner Meinung nach stärker gemacht, wie man sieht an den verschiedenen Dingen, die da jetzt nach wie vor diskutiert werden.
Ein Fall, der jetzt gar nicht damit vergleichbar ist, außer dass es sich ebenfalls um einen sehr beliebten ÖVP-Politiker gehandelt hat, ist Sebastian Kurz, der vor wenigen Tagen freigesprochen wurde oder das Urteil aufgehoben wurde im Fall der vermeintlichen Falschaussage vor dem Urschuss. Es gibt allerdings noch etliche andere Ermittlungen, muss man auch dazu sagen. Was bedeuten aber diese zwei unterschiedlichen Fälle, auch ein bisschen, bevor wir dann zum Kurz selber kommen, für das Image der ÖVP? Weil die FPÖ sagt ja jetzt, naja, der Grasser gehört ganz der ÖVP, weil das ist auch alles passiert, während er auf dem ÖVP-Ticket war. Oder bedeutet das gar nichts, weil die Leute eh schon so ein schlechtes Image von der Politik haben?
Na, ich glaube, die Grundannahme ist sowieso in Österreich, alle Parteien und alle Politiker sind in einer gewissen Form anfällig auf Korruption. Also es ist so eine, leider eine generelle Grundmeinung. Die kommt vielleicht nicht von ungefähr, weil alles eine Form oder einen Ursprung hat. Aber ich sage jetzt mal, der Freispruch von Sebastian Kurz ist eigentlich etwas Positives für die ÖVP, weil damit vom Gericht aus gezeigt wurde, dass all diese Anschuldigungen und auch, muss man auch sagen, auch die öffentlichen und die medialen Verurteilungen halt zu früh gewesen sind. Ich gehe nach wie vor davon aus, und das betrifft jetzt nicht nur die ÖVP, dass an und für sich in Österreich die Politiker anständige Menschen sind. Also niemand in die Politik geht, weil er jetzt sich bereichern will, weil er irgendwie irgendwas Illegales machen möchte, sondern weil sie den Anspruch haben, etwas in dem Land verbessern zu wollen. Ja. Jetzt gibt es vielleicht Situationen, wo man vielleicht einen sehr laschen und sehr schnellen und einfachen Zugang zu gewissen Dingen hat, die vielleicht den einen oder anderen verführen, was nicht in Ordnung ist, keine Frage. Aber im Grunde gehe ich davon aus, dass eigentlich die allermeisten Politiker mit einem sehr ethischen Anspruch auch an ihre Aufgabe herangehen.
Auch an dich die Frage, was bedeutet dieser Fall Sebastian Kurz? Jetzt glaubst du auch, dass das der ÖVP jetzt hilft?
Ich weiß es nicht, da kommt ja noch so viel nach beim Kurz. Was ich finde, aber was man merkt, dass das sozusagen insgesamt nicht gut aufgesetzt, weil man sieht jetzt sozusagen, wie in dem, dass in dem Untersuchungsausschuss, die ich für wichtig halte und die wichtige Erkenntnisse gebracht haben auch, ja, aber die Art, wie dort befragt wird, dass das nicht optimal ist und dass das sozusagen zu solchen Verirrungen führt. Ich finde, dass man die Geschichte mit der falschen Zeugenaussage, man sieht das ja jetzt, das war nicht wasserdicht. Das hätte sich auch die WKStR, glaube ich, sparen können, wenn man das juristisch geprüft hat und sozusagen sich auch dann den Vorwurf einer Schlappe, dass ich nicht sie ersparen kann. Aber
wieso
für den Kurs,
siehst du es nicht?
Naja, weil ich...
Es ist ja aufgehoben.
Naja, gut, aber das ist ja kein Spiel, sondern die haben sozusagen eine Aktenlage vorgefunden und haben das so eingeschätzt. Meiner Meinung nach hätten sie sozusagen diese Sichtweise, die jetzt das Obergericht an den Tag gebracht hat, auch andenken können. Ich finde die ja ehrlich gestanden ein bisschen seltsam formal, ja, weil dass da jemand in der Rhetorik ein Ja vorher vorsetzt, das macht tausendmal Ja, aber und so weiter. Und die sagen, oh, der hat eh Ja gesagt. Also das ist ja rhetorische Geschichte, finde ich. Ja. Und ich finde, man sieht ja an dem, dass der Bonelli sozusagen bei der Strafe geblieben ist, sieht man
das
ja,
dass es so war. Das war sein
Kabinettschef. Und ich sage, was ich feststelle, es wäre ja ein Witz, wenn der österreichische Bundeskanzler nicht involviert wäre oder stark eingebunden wäre in die Bestellung der wichtigsten Wirtschaftsfunktion. Ja. Warum der das nicht gesagt hat, der Kurz? Einfach, na klar, wäre informiert. Das ist ja, da geht es um die ganze österreichische Verstaatlichte oder Industrie. Rätselhaft, ja, wie man sich auf das einlässt. Kann, ist mir ein Rätsel. Aber dass man aus dem dann ein Verfahren macht, ehrlich gestanden, war, wie man sieht, übertrieben und geht ja jetzt dann sozusagen nach hinten los. Ja. Und für einen Kurz ist die Geschichte ja nicht vorbei. Jetzt genießt er das, zu Recht. Aber jetzt kommen ja die anderen Dinge. Da wird es aber dann wieder um die Frage gehen, sieht man ja jetzt schon, wem glaubt man mehr? Nicht? Also du hast ja für alles nichts so Sachbeweise, sondern da sagt der Schmidt was und da sagt die Frau Beinschab was und da sagt der Herr Kurz was. Und
da gibt es keine Kurzchats dazu.
Und da gibt es extrem divergierende Aussagen, genau, muss man auch dazu sagen. Das ist Aussage gegen Aussage. Mhm. Das ist eben die Frage, weil der Joe hat gesagt, er sieht keine Schlappe, siehst du eine Schlappe für die WKStR, also für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft?
Also Erfolg war es keiner. Nach so einer unglaublich langen Zeit auch des Verfahrens. Aber ich sehe irgendwo auch ein bisschen ein anderes Problem, dass wir in eine Phase hineingerutscht sind, wo heute versucht wird, und das hat schon mit den Urausschüssen auch zu tun, dass heute nicht mehr Politik, nämlich in einer ernsthaften, durchaus auch harten Auseinandersetzung erfolgt, sondern dass man mit Klagen irgendwie sozusagen operiert. Ja. Und ich glaube, dass man politische Agenda auch politisch lösen soll und nicht gleich sozusagen nach dem Staatsanwalt ruft. Und ich meine, das ist auch aus meiner Sicht auch ein bisschen eine Verantwortung der Medien, weil ja schon jede Anzeige, ja, die dann auch publiziert wird, sofort denjenigen, der betroffen ist, in ein schlechtes Licht drückt. Und du kannst ja in dieser Phase oft gar nicht wirklich offensiv agieren. Ja? Und das macht schon insgesamt, glaube ich, erstens einmal ein schlechtes Bild der Politik gegenüber der Bevölkerung, weil da sind auch viele Dinge, die auch aufgehoben werden. Also ich bin jetzt keine Verteidigerin von HC Strache, aber wie viele Verfahren, die er mittlerweile gewonnen hat, ja, gegenüber denen, ich weiß gar nicht, ob er irgendwann in irgendeiner Geschichte überhaupt verurteilt worden ist, ja, aber du ruinierst Menschen damit. Ja, und du ruinierst Karrieren. Und ich glaube, da muss man aufpassen. Und da hat die Politik genügend Instrumente und Möglichkeiten, dass sie politische Themen auch politisch diskutiert, hart in einer harten Auseinandersetzung auch und politisch löst.
Jetzt egal, wie es sich wirklich verhält, ich will das überhaupt nicht beurteilen, weil ich weder Staatsanwältin noch Strafverteidigerin bin, aber grundsätzlich kriegt man da nicht langsam ein Problem, wenn der eine Teil der Bevölkerung der Meinung ist, und ich spitze es jetzt zu, alle Politiker sind Gauner, und der andere Teil der Bevölkerung den Eindruck hat, die Justiz agiert parteipolitisch oder macht politische Entscheidungen, weil darauf läuft es, auf diese Polarisierung läuft es ja leider hinaus.
Ja, und das ist zweifellos eine bedenkliche Entwicklung. Ein paar Dinge sollte man in Erinnerung rufen. Mit der Kriminalisierung in der Politik hat eine Partei angefangen, das war die FPÖ und der Jörg Haider. Wenn man beim Grasser nachdenkt, den kann meiner Meinung nach die FPÖ auch nicht abschieben, weil der Grasser ist ein Produkt dieser Haider-Bubal-Partie. Und bei Jörg Haider, darf man nicht vergessen, der hat Kärnten an den Abgrund geführt. Ja? Und ohne die österreichischen Steuerzahler wäre ein Bundesland eigentlich heute zahlungsunfähig gewesen.
Also man da war er halt schon verstorben.
Und das ist aber nicht, wie der Heidi richtig auch schon, der hat sich nicht selber bereichert, sondern der hat seine politischen Spielchen betrieben, damit mit seiner Macht abgesehen. Genauso verwerflich. Und was den Kurz betrifft, möchte ich sagen, oder die Frage, ich bin auch kein Freund dieser Kriminalisierung. Die Politik hat ihre eigenen Mittel. Und da gehört der Untersuchungsausschuss dazu. Und durch den Untersuchungsausschuss
ist eine politische Bühne.
Genau. Wissen wir Dinge. Als Beispiel, die ÖVP und die SPÖ, Mitterlehner und Kern, machen sich aus ein Programm für Kindergartenplätze. Der Herr Kurz möchte aber den Herrn Mitterlehner beseitigen in der ÖVP.
Der damals ÖVP-Chef
war. Und zu diesem Zweck schreibt er an seinen Freund, hetz mal ein Bundesland auf, damit diese Lösung...
Soll ich ein Bundesland aufhetzen?
Ja, aber fragt ihn, soll ich aufhetzen, damit sozusagen diese Lösung torpediert wird, damit keine Sache zusammengebracht wird. So, man weiß, dass der Herr Kurz sozusagen einen römisch-katholischen Bischof unter Druck gesetzt hat, weil er mit dem nicht einfällt. Das sind Dinge, wo man sieht, moralisch ist das, was der Herr Kurz da gemacht hat, nur an diesen zwei Beispielen nicht vertretbar. Das ist aber noch nicht strafrechtlich relevant. Und deswegen finde ich, muss man diese Dinge trennen. Und es wäre, glaube ich, auch gescheiter, sozusagen diese politischen Verantwortungspunkte rauszuarbeiten und nicht versuchen, daraus was zu machen. Weil im Wort ist jetzt beim Kurz eigentlich für die Leute, die ihn da bloßstellen wollten, nach hinten losgegangen und gesagt, aber ist ja eh nichts dran. Aber die Geschichten, die ich gerade auf, die sind ja da, aber die sind ja unleugbar, dass der das gemacht hat, sozusagen ein Bundesland aufhetzen, damit der Kern und der Mitterlehner nichts zusammenbringen. Und das ist mindestens so verwerflich, finde ich, politisch, aber nicht strafrechtlich natürlich. Ne?
Ich glaube, da muss man auch immer sehr stark unterscheiden und nicht alles vermischen. Genau. Das meinst du ja auch und das meinst du auch. Weil das eine ist eine politische Kritik oder Auseinandersetzung und das andere ist tatsächlich etwas, das jemanden ins Gefängnis bringen kann oder auch nicht. Heidi Glück, aber trotzdem, ich habe das schon beobachtet, auch ein bisschen das Innenleben der ÖVP als Reaktion auf Kurzfreispruch und ein bisschen das Innenleben. Ich sage jetzt, ich nehme jetzt einmal die Hardcore-Groupies von Sebastian Kurz aus, die gibt es ja auch. In Funk und Fernsehen, das sind gar nicht so wenig, aber grundsätzlich in der Partei gibt es ja da sehr unterschiedliche Lager. Du kennst ja auch Sebastian Kurz. Will er jetzt zurückkommen?
Jetzt nicht.
Also ist gut.
Hätte ich auch so gern. Also, merkt man im Profi.
Die nächsten Jahre, denke ich...
Du glaubst, die nächsten Jahre?
Hat er jetzt einmal keine Ambition, weil offenbar auch seine Geschäfte ganz gut laufen. Und er hat es auch in einigen Interviews eigentlich aus meiner Sicht sehr, sehr deutlich gesagt. Ob ich das für immer ausschließen würde, da bin ich eher skeptisch. Weil er natürlich, ich meine, er ist ein Political Animal und... man merkt auch, wenn er, sobald er irgendwie zu Politik oder zu politiknahen Themen Stellung nimmt, auch wenn es jetzt nicht die Innenpolitik ist, aber sei es jetzt die globale Politik oder USA, Europa, dann merkt man sozusagen das Feuer, das politische Feuer in ihm brennt schon noch und es interessiert ihn auch sehr. Und er ist auch in einem Alter, wo er auch in 10 Jahren noch entscheiden könnte, ob er zurückkommt. Ob das dann noch attraktiv ist, ob da nicht dann wieder sozusagen schon eine neue Politikergeneration am Ruder ist, die das auch gut machen, würde ich jetzt einmal sagen, ja, und die sich auch gewisse Beliebtheitswerte erarbeitet haben. Es steht in den Sternen, aber also ich würde es nicht hundertprozentig
aus. Ich teile das voll inhaltlich mit einer Warnung an die Freunde in der ÖVP, die sollten die Ohren anlegen. Wenn der Kurz wieder zurückkommt in die Politik, dann nicht mit der ÖVP.
Du glaubst mit einer eigenen Liste.
Das merkt man ja, sozusagen, da hat er auch schon zu viele Gegner, der hat ja Fans natürlich, aber natürlich auch zu viele Gegner. Ich glaube, mit denen stellt er sich nicht nochmal hin. Er weiß, dass er sich auch diese Struktur jetzt wieder aufhalsen würde, die ja sozusagen zurückgefallen ist hinter die Ära Kurz wieder. Ja, die sind ja jetzt wieder wie früher und genießen das. Ja. Also beim nächsten Mal, wenn er kommt, glaube ich, dann gibt es die Liste Kurz. Dann werden so diese Jünger wieder zusammengefasst und dann fährt man...
Und Jüngerinnen.
Jüngerinnen, ja genau. Nicht? Klar, also natürlich, ja, sind ja dabei. Richtig.
Sind ein paar dabei.
Elli Köstinger ist ja noch an Bord zum Beispiel, minimal. Aber ja, also ernsthaft...
Nicht nur minimal, ich glaube, als eine der...
Also mindestens sie, ja. Und andere. Aber ernsthaft, dann macht er natürlich eine eigene Nummer und wird versuchen, das aufzumischen und sozusagen die Scharte auszumischen. auszuwetzen. Mhm. Wenn er Lust hat, wenn es nicht so ist, wie der Heidi sagt.
Also grundsätzlich sagen mir Kenner von Sebastian Kurz auch, dass jetzt akut nein, aber sehr viele Jahre auch nein, weil erstens hat er unfinished business, zweitens kann er sich dasselbe ausrechnen wie du, wenn zu viel Zeit vergeht, können natürlich auch andere sich aufbauen. Wenn er, sagen wir, die Regierung hält 2-3 Jahre und dann scheitert sie, Liste Kurz, was passiert dann mit der ÖVP?
Ich glaube, dass man dann in so kurzer Zeit keine Struktur aufbauen kann, die einem eine Mehrheit bringt. Ja, also ein Wahlkampf wird nicht von der Parteizentrale oder von einer kleinen Einheit aus in Österreich gemacht. Ein Wahlkampf findet am Land, in den Orten statt. Und dort gibt es starke ÖVP-Strukturen.
Aber schließt du aus, dass da ein Teil, weil das haben wir in anderen Ländern gesehen, muss ich dazu sagen, ein Teil dieser Strukturen überlaufen würde zu ihm?
Überläufer wird es mit Sicherheit geben, ja. Aber ob das die Mehrheit ausreicht der ÖVP ist, da bin ich sehr skeptisch.
Okay, wir werden das natürlich aufmerksam verfolgen. Ich danke Heidi Glück, danke Joe Kallinger. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.